Das Bekenntnis. Der Herr Jesus hat durch seinen vollkommenen Gehorsam und das Opfer seiner selbst, das er durch den ewigen Geist einmal Gott dargebracht hat, der Gerechtigkeit seines Vaters vollständig Genugtuung geleistet und nicht nur die Versöhnung, sondern auch ein ewiges Erbe im Reich der Himmel erworben für alle, die der Vater ihm gegeben hat. Westminster Bekenntnis, Kapitel 8, Abschnitt 5. Einleitung. Was hat es gekostet? Jeder Sünder, der je das Gewicht der Schuld gespürt hat, jede Seele, die in den Abgrund ihrer eigenen Unzulänglichkeit vor einem heiligen Gott geblickt hat, jedes Herz, das in der Nacht erwachte und sich entblößt und preisgegeben vor dem Thron des Himmels wusste, dieser Sünder hat die Frage gestellt. Womit kann dies bezahlt werden? Welches Opfer vermöchte die Waagschalen ins Gleichgewicht zu bringen? Welcher Preis könnte Frieden erkaufen mit dem Gott, gegen den ich gesündigt habe? Die Frage ist nicht kleinlich. Sie ist nicht fehl am Platz. Das Gesetz Gottes ist keine verhandelbare Anregung und die Gerechtigkeit Gottes ist keine Stimmung, die sich durch fromme Gefühle beschwichtigen ließe. Als Mose vom Sinai herabstieg, leuchtete sein Angesicht vom Abglanz eines Gottes, der sich als barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade und Treue offenbart hatte. Und im selben Atemzug fügte er hinzu, dass er niemand ungestraft lassen werde. Derselbe Mund, der Vergebung aussprach, erklärte auch, dass Schuld nicht beiseite geschoben werden kann. Dieselbe Hand, die sich ausstreckte, um zu retten, schrieb das Gesetz auf steinerne Tafeln. So steht die Frage vor jedem Sohn und jeder Tochter Adams mit einer Dringlichkeit, die keine Philosophie zum Schweigen bringt: Wenn Gott gerecht ist, vollkommen, unbeugsam, ewig gerecht, wie kann es dann Versöhnung geben? Wie können schuldige Sünder in der Gegenwart des Heiligen wohnen, ohne verzehrt zu werden? Wie kann der Richter gerecht sein und doch den Gottlosen rechtfertigen? Abschnitt 5 dieses 8. Kapitels des Bekenntnisses ist die Antwort. Es ist keine Antwort aus Gefühl oder Wunschdenken. Es ist eine Antwort aus Blut, aus Gehorsam, aus dem ewigen Geist, aus einem einmaligen Opfer, aus vollständiger Genugtuung, aus erkauftem Frieden und erkaufter Herrlichkeit. Es ist die konzentrierteste Aussage, die die Westminster-Väter je über das Wesen des sühnenden Werkes Christi geschrieben haben, und sie steht genau im Zentrum des ganzen Kapitels. Jeder Abschnitt zuvor hat hierher geführt: der ewige Ratschluss in Abschnitt 1, die Menschwerdung in Abschnitt 2, die Salbung durch den Geist in Abschnitt 3, der willige Gehorsam und das Leiden in Abschnitt 4. All dies läuft zusammen in der Erklärung, dass der Herr Jesus Christus in seinem einen Opfer der göttlichen Gerechtigkeit vollständig Genugtuung geleistet und für sein Volk die Versöhnung mit Gott und zugleich ein ewiges Erbe im Reich der Himmel erworben hat. Wir stehen nun im Herzen des Evangeliums. Gehen wir nicht eilig darüber hinweg. Die biblischen Grundlagen. Die Worte des Bekenntnisses sind dicht an biblischem Gehalt, und die Väter, die sie schrieben, erfanden kein theologisches System aus der Luft. Sie zeichneten das Muster der Wahrheit nach, das sie im Heiligen Text fanden. Folgen wir ihren Schritten durch die Schrift und sehen wir, wie sich die Lehre von der Genugtuung aus der Seite erhebt. Der Apostel Paulus legte der Gemeinde in Rom in einem einzigen gedrängten Abschnitt die ganze Lehre von der Genugtuung vor. Wir lesen, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Hier, im großen Gerichtssaal des Römerbriefs, legt Paulus das Problem und die Lösung in einem einzigen groß angelegten Gedankengang bloß. Das Problem besteht darin, dass Gott gerecht sein muss. Er kann Sünde nicht einfach übersehen. Ein Richter, der den Schuldigen freispricht, ohne den Forderungen des Gesetzes Genüge zu tun, ist kein gerechter Richter mehr, er ist zum Komplizen des Verbrechens geworden. Und doch erklärt Paulus, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Wie? Durch die Sühne, das griechische Wort lautet Hilastrion, ein Begriff, der mit dem gesamten alttestamentlichen Opfersystem beladen ist. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung der hebräischen Schriften, ist Hilastrion das Wort für den Gnadenstuhl, den goldenen Deckel der Bundeslade, auf den der Hohepriester einmal im Jahr am Versöhnungstag das Blut der Sühne sprengte. Gott hat Christus als den Gnadenstuhl hingestellt. Der Ort, an dem der Zorn abgewandt wird, an dem die Gerechtigkeit Genugtuung empfängt, an dem der Sünder sich nahen darf, ohne verzehrt zu werden, dieser Ort ist eine Person. Und das Blut, das dort gesprengt wurde, war sein eigenes. Paulus besteht darauf, dass dies geschah, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Das Kreuz erweist nicht nur Gottes Liebe, es erweist seine Gerechtigkeit. Es ist eine öffentliche Kundgebung, hingestellt vor dem zuschauenden Universum, dass Gott in der Errettung der Sünder seine Gerechtigkeit nicht um Haaresbreite preisgegeben hat. Jede Sünde, die vergeben wird, wurde bezahlt. Jede Übertretung, die zugedeckt wird, wurde bestraft. Der Gnadenstuhl ist nicht Gnade auf Kosten der Gerechtigkeit, er ist Gnade, gegründet auf das Fundament vollständig Genüge getaner Gerechtigkeit. Der Verfasser des Hebräerbriefs führt uns tiefer in das Wesen dieses einmaligen Opfers hinein. Wir lesen, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh, auf die Unreinen gesprengt, sie heiligt zur leiblichen Reinheit, wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist als fehlerloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Jede Wendung hier entspricht etwas im Text des Bekenntnisses. Durch den ewigen Geist. Weist auf den Quellgrund hin, durch den das Opfer seine Wirksamkeit erlangte. Der Geist war es, der die menschliche Natur Christi in der Stunde der äußersten Prüfung trug, der das Opfer mit göttlicher Kraft erfüllte, der Christus von den Toten auferweckte als öffentliche Erklärung, dass die Genugtuung angenommen war. Fehlerloses Opfer entspricht dem vollkommenen Gehorsam des makellosen Lammes. Ein für allemal, das griechische Wort Hapax klingt durch diesen Abschnitt wie eine Glocke, die einmal angeschlagen wird und nie wieder angeschlagen werden muss. Die Priester des alten Bundes standen täglich an ihren Altären und brachten Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen konnten. Christus aber brachte ein Opfer dar, einmal, und setzte sich zur Rechten Gottes. Die sitzende Haltung des Hohenpriesters ist der Beweis, dass das Werk vollendet ist. Kein Priester des alten Bundes setzte sich je im Heiligtum, es gab keine Stühle im heiligen Raum, weil das Werk nie getan war. Christi sitzen ist seine Erklärung, dass die Genugtuung vollständig geleistet ist. Und was hat dieses Opfer erworben? Eine ewige Erlösung. Keine zeitweilige Begnadigung, keine bedingte Bewährung, keine Teilzahlung, die unserer Ergänzung bedarf, sondern eine ewige Erlösung, eine Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes, die sich in die Zeitalter der Zeitalter erstreckt und niemals rückgängig gemacht werden kann. Die alttestamentlichen Heiligen empfingen eine vorbildliche Erlösung durch das Blut von Tieren, aber sie warteten auf die wahre Erlösung, die allein das Blut des ewigen Sohnes erkaufen konnte. Wir, die wir auf dieser Seite von Golgatha leben, besitzen, was sie nur in der Verheißung besaßen. Der Apostel Paulus entfaltet im 2. Korintherbrief die Lehre von der Versöhnung, dem ersten der beiden großen Erwerbungen, die das Bekenntnis nennt. Er erklärt, aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Der griechische Begriff hinter Versöhnung lautet Katalag und beschreibt die Wiederherstellung einer Beziehung, die durch ein Vergehen zerrissen wurde. Im menschlichen Bereich setzt Versöhnung voraus, dass der Beleidigte zufriedengestellt wird, dass das Unrecht anerkannt, die Schuld bezahlt, die Ehre wiederhergestellt wird. Hier aber sagt uns der Apostel, dass es Gott selbst ist, der Beleidigte, der die Versöhnung in Gang setzt und vollbringt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Nicht als ob Christus einem widerstrebenden Vater die Barmherzigkeit abbringen müsste, als ob der Sohn liebend und der Vater zornig wäre und der Sohn den Vater zur Vergebung überreden müsste. Nein. Der Vater und der Sohn sind eins im Werk der Erlösung. Die Liebe, die den Sohn sandte, ist dieselbe Liebe, die der Sohn am Kreuz offenbarte. Die Gerechtigkeit, der Sohn Genugtuung leistete, ist die Gerechtigkeit des Vaters, an der er selbst als zweite Person der Dreieinigkeit teilhat. Und beachten wir den Mechanismus der Versöhnung, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Dies ist der große Tausch, die herrliche Zurechnung, die im Herzen des Evangeliums steht. Christus wurde als Sünde behandelt, als Sünder gerechnet, obwohl er sündlos war, damit wir als gerecht behandelt, als gerecht gerechnet würden, obwohl wir sündig sind. Der vollkommene Gehorsam Christi, die Gerechtigkeit Gottes selbst, wird dem Konto jedes Glaubenden gutgeschrieben. Und die Sünden jedes Glaubenden wurden Christus zugerechnet, und er trug die Strafe dafür in vollem Maß. Die Weissagung Jesajas, 7 Jahrhunderte vor Golgatha niedergeschrieben, gibt uns jene Sprache der Genugtuung, die das Bekenntnis so sorgsam aufgreift. Der Prophet erklärt, aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Was für eine erstaunliche Aussage! Der Herr, Jahwe, der Bundesgott Israels, hatte Wohlgefallen daran, seinen eigenen Knecht zu zerschlagen. Nicht Wohlgefallen am Leiden selbst, als fände Gott einen widrigen Genuss darin, seinem Sohn Schmerz zuzufügen, sondern Wohlgefallen am Ergebnis, Wohlgefallen an der Absicht, Wohlgefallen an der Erlösung, die das Leiden erkaufen würde. Vater und Sohn waren in der Absicht geeint, auch als der Sohn den Zorn allein trug. Die Seele des Knechtes wurde als Schuldopfer gegeben, das hebräische Wort ist Ascham, das Schuldopfer, das Opfer, das Wiedergutmachung für begangenes Unrecht leistete. Und das Ergebnis? Der Knecht wird die Fülle haben. Er wird satt werden an dem, was die Mühsal seiner Seele erworben hat. Gott wird befriedigt sein. Die Gerechtigkeit wird befriedigt sein. Die Schuld wird bezahlt sein. Die Waagschalen werden im Gleichgewicht sein. Und die Genugtuung wird vollständig sein. Schließlich spricht das Bekenntnis von einem ewigen Erbe im Reich der Himmel. Der Apostel Petrus gibt uns diese Erbschaftssprache, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Das griechische Wort Klonomia, Erbe, erscheint wiederholt im Neuen Testament, um zu beschreiben, was Christus für sein Volk gesichert hat. Ein Erbe aber wurde in der antiken Welt nicht vom Erben verdient, es war ein Geschenk, das der Erblasser verfügte, empfangen Kraft der Sohnschaft, nicht Kraft des Verdienstes. So beschreibt Petrus es hier, ein Erbe, das nicht verwesen, nicht befleckt werden, nicht verblühen kann. Es wird im Himmel aufbewahrt, von der Macht Gottes behütet und wartet auf den Tag, an dem es vollständig offenbart werden soll. Und was hat dieses Erbe erkauft? Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, die öffentliche Beglaubigung, dass die Genugtuung angenommen, die Bezahlung ausreichend, der Erwerb vollständig war. Paulus schreibt an die Epheser und gebraucht dieselbe Sprache, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, die wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist die Anzahlung, das Angelt, die erste Rate eines Erbes, das bei der Wiederkunft Christi in voller Höhe ausgezahlt werden wird. Und dieses Erbe wurde erkauft, mit einem Preis erworben, dem kostbaren Blut Christi. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Versammlung tagte von 1643 bis 1649 im Jerusalem Chamber der Westminster Abbey, Und der fünfte Abschnitt des achten Kapitels ging aus ihren Beratungen als eine sorgfältige Widerlegung dreier unterschiedlicher Irrtümer hervor, welche die Kirche ihrer Zeit plagten. Um zu verstehen, was das Bekenntnis bejaht, müssen wir verstehen, was es verneint. Erstens traten die Väter der sozinianischen Irrlehre entgegen, welche die Lehre von der Genugtuung gänzlich leugnete. Die Sozinianer, Anhänger des Fausto Sozini, behaupteten, Gott könne Sünde einfach durch einen Akt seines souveränen Willens vergeben, ohne jede Genugtuung für die Gerechtigkeit. Wenn Gott frei sei, so folgerten sie, könne er tun, was ihm beliebe, einschließlich Sünden zu vergeben, ohne Bezahlung zu verlangen. Warum sollte ein allmächtiger Gott an eine Notwendigkeit gebunden sein, Strafe zu vollziehen, ehe er vergeben könne? Der sozinianische Standpunkt verkürzte das Kreuz Christi auf ein sittliches Vorbild, eine Veranschaulichung der Liebe Gottes, ein Muster der Selbsthingabe zur Nachahmung, aber nicht auf eine wirkliche Genugtuung für die göttliche Gerechtigkeit. Das Bekenntnis antwortet, der Herr Jesus hat der Gerechtigkeit seines Vaters vollständig Genugtuung geleistet. Das Wort vollständig ist mit Bedacht gewählt. Es ist keine teilweise Genugtuung, die durch unsere Buße, unser Leiden, unsere Läuterung oder unsere guten Werke ergänzt werden müsste. Sie ist vollständig, ganz, fertig, abgeschlossen. Und das Wort Gerechtigkeit ist ebenso bedacht gewählt. Gottes Gerechtigkeit ist keine verhandelbare Eigenschaft, die er nach Belieben beiseite setzen kann. Sie gehört zu seinem Wesen. Ein Gott, der Sünde vergeben könnte, ohne Genugtuung zu fordern, wäre ein Gott ohne Gerechtigkeit, und ein Gott ohne Gerechtigkeit ist nicht länger der Gott, der sich am Sinai und auf Golgatha offenbart hat. Der sozinianische Irrtum, bei all seinem Anspruch, Gottes Freiheit zu erhöhen, verringerte in Wirklichkeit seine Heiligkeit, indem er unterstellte, Sünde sei nicht so schwerwiegend, dass sie Sühne erfordere. Zweitens antworteten die Väter auf die römisch-katholische Lehre von der Messe als einem Sühneopfer. Das Konzil von Trient hatte erklärt, in der Messe werde derselbe Christus auf unblutige Weise dargebracht, der sich selbst einst auf blutige Weise am Altar des Kreuzes geopfert habe. Rom lehrte, die Messe sei ein wahres Opfer, kein neues Opfer zwar, aber eine Vergegenwärtigung des einen Opfers, die dennoch wirkliche Sühnekraft besitze. Das Bekenntnis antwortet mit einem einzigen Wort, einmal. Christus brachte sich selbst einmal. Da, ein für allemal, nie zu wiederholen, nie zu vergegenwärtigen, nie zu ergänzen. Das vollendete Werk Christi bedarf keiner Fortsetzung an menschlichen Altären. Sein eines Opfer genügte für alle Sünden seines ganzen Volkes für alle Zeit. Der Verfasser des Hebräerbriefs hatte dies bereits klargestellt, ein solcher Hohepriester tut uns auch Not, der da wäre heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher als der Himmel ist, dem nicht täglich Not wäre, wie jenen Hohenpriestern, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte. Das Opfer wird nicht wiederholt. Es wird nicht verlängert. Es wird nicht neu dargebracht. Es ist vollbracht, und was vollbracht ist, bedarf keiner menschlichen Mitwirkung, um vollbracht zu bleiben. Drittens kämpften die Väter gegen die arminianische Neigung, die Erlösung in ihrer Absicht universal, in ihrer Anwendung aber bedingt zu machen. Das Bekenntnis spricht von allen, die der Vater ihm gegeben hat, eine Sprache, die unmittelbar dem hohenpriesterlichen Gebet Christi in Johannes 17 entnommen ist. Der Erwerb der Versöhnung und der Erwerb des Erbes gelten einem bestimmten Volk, den Erwählten, jenen, die der Vater dem Sohn im ewigen Bund der Erlösung gegeben hat, den wir in Abschnitt 1 betrachteten. Die Genugtuung war hinreichend für die ganze Welt, aber sie war wirksam, sie erreichte tatsächlich ihr Ziel allein für die Erwählten. Christus hat nicht eine Möglichkeit der Versöhnung erworben, die der Sünder dann durch seinen Glauben verwirklichen müsste. Er hat die Versöhnung selbst erworben, wirkliche Versöhnung, für ein bestimmtes Volk. Und der Glaube, wenn er kommt, ist nicht die Bedingung, die den Erwerb wirksam macht, er ist das Werkzeug, durch das die erworbene Wohltat empfangen wird. Das Bekenntnis unterscheidet zudem sorgfältig zwischen zwei Erwerbungen. Christus hat nicht nur die Versöhnung, sondern auch ein ewiges Erbe erworben. Die Versöhnung antwortet auf unsere Not, wir waren Feinde Gottes, entfremdet von seiner Gegenwart, unter seinem Zorn. Das Erbe antwortet auf Gottes Freigebigkeit, wir werden nicht nur vergeben und an der Schwelle stehen gelassen, wir werden in die Familie aufgenommen, zu Söhnen und Töchtern angenommen und zu Erben alles dessen eingesetzt, was Christus gehört. Die Puritaner sagten gern, Christus habe uns die Begnadigung aus dem Kerker und zugleich einen Platz im Palast erkauft. Und beachten wir die Mittlerschaft, durch den ewigen Geist. Das Opfer Christi war ein trinitarisches Geschehen. Der Sohn brachte sich selbst dar. Der Vater nahm das Opfer an. Der Geist war die Kraft, durch die das Opfer dargebracht wurde, derjenige, der die menschliche Natur Christi in der Stunde der äußersten Prüfung aufrecht hielt, der das Opfer mit Wirksamkeit erfüllte, derjenige, durch den Christus von den Toten auferweckt wurde als öffentliche Erklärung, dass die Genugtuung angenommen war. Das Kreuz ist nicht bloß das Werk des Sohnes, es ist das Werk des dreieinigen Gottes. Theologische Tiefe. Die Theologen der Kirche haben die Themen dieses Abschnitts mit einer Ehrfurcht und Gründlichkeit erforscht, die ihre zentrale Stellung im reformierten Glauben widerspiegelt. 5 Stimmen mögen uns helfen, verschiedene Facetten der Genugtuungslehre zu erhellen. Anselm von Canterbury legte im 11. Jahrhundert mit seiner Schrift Cur Deus Homo das begriffliche Fundament, auf dem die spätere reformierte Entfaltung aufbauen konnte. Anselm erkannte mit einer Klarheit, die alle vorausgehenden Sühnetheorien überbot, dass die Sünde eine unendliche Schuld darstellt, weil sie sich gegen einen unendlich heiligen Gott richtet. Die Ehre Gottes, so Anselm, kann nicht einfach durch einen Gnadenerlass wiederhergestellt werden, entweder muss Genugtuung geleistet oder Strafe verhängt werden. Der Mensch schuldet die Genugtuung, aber nur Gott kann sie leisten. Darum musste der Mittler Gott und Mensch in einer Person sein, Mensch, um zu schulden und zu leiden, Gott, um der Leistung unendlichen Wert zu verleihen. Anselms Gedankengang, so sehr die Reformatoren ihn an manchen Stellen korrigierten, prägte die abendländische Sühnetheologie unwiderruflich. Das Bekenntnis steht auf seinen Schultern, wenn es von vollständiger Genugtuung spricht. Die Genugtuung ist nicht bloß ein Bild oder eine Veranschaulichung, sie ist die Bezahlung einer wirklichen Schuld durch ein Opfer von unendlichem Wert. Wilhelmus Abrakel, der niederländische Theologe der Nadere Reformatie, dessen Redeleike Godsdienst zu den reichsten Quellen reformierter Frömmigkeit gehört, widmet der Genugtuung Christi eine Betrachtung von besonderer seelsorgerlicher Wärme. Für Abrakel ist die Genugtuung Christi nicht nur eine Lehre, die es zu bekennen gilt, sondern die Quelle, aus der das geplagte Gewissen täglich schöpfen darf. Er fragt, lieber Christ, was beunruhigt dich? Ist es die Größe deiner Schuld? Die Größe der Genugtuung Christi übertrifft sie. Ist es die Anzahl deiner Sünden? Das eine Opfer hat sie alle bedeckt. Ist es der Umstand, dass du täglich neu sündigst? Der Hohepriester tritt täglich für dich ein und sein Blut reinigt von aller Sünde. Abrakel möchte, dass der Gläubige in der Genugtuung Christi ruht wie ein erschöpfter Wanderer in einem festen Bett. Du brauchst deine Sünden nicht abzuarbeiten. Du brauchst nicht durch Tränen zu ersetzen, was Christus durch Blut bezahlt hat. Die Genugtuung ist vollständig und sie ist dein. Empfange sie mit leeren Händen und stillem Herzen. Francis Turretin, der Genfer Theologe, dessen Institutio Theologiae Inctique den Höhepunkt der reformierten Scholastik darstellt, behandelte die Frage, die am Grunde dieser ganzen Lehre liegt, war die Genugtuung notwendig? Hätte Gott Sünder auch ohne sie erretten können? Seine Antwort lautet, dass die Genugtuung nicht durch eine absolute Notwendigkeit gefordert war, die Gott von außen auferlegt wäre, als gäbe es ein Gesetz über Gott, dem er sich fügen müsste, wohl aber durch eine hypothetische Notwendigkeit, gegründet in Gottes Ratschluss und im Wesen seiner Gerechtigkeit. Angesichts dessen, dass Gott beschlossen hatte, Sünder zu erretten, und angesichts dessen, dass seine Gerechtigkeit die Bestrafung der Sünde fordert, war die Genugtuung notwendig, wenn die Erlösung ohne Verletzung der Gerechtigkeit vollbracht werden sollte. Turretin schreibt, der Wille Gottes, die Sünde zu bestrafen, ist ihm natürlich und notwendig, denn Heiligkeit gehört ebenso zu seinem Wesen wie Güte. Gott kann nicht einfach beschließen, nicht mehr gerecht zu sein, ebenso wenig wie er beschließen kann, nicht mehr Gott zu sein. Die Genugtuung Christi ist daher der Erweis, dass Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit keine Feinde, sondern Verbündete sind, dass sie sich am Kreuz begegnen, einander umarmen und beide verherrlicht werden. John Owen, der Fürst der puritanischen Theologen, hat in seinem unvergleichlichen Werk The Death of Death in the Death of Christ die Besonderheit des Erkaufens verteidigt, die das Bekenntnis mit der Wendung für alle, die der Vater ihm gegeben hat, bekennt. Owen setzt das Argument mit unerbittlicher Folgerichtigkeit an, entweder hat Christus für alle Sünden aller Menschen Genugtuung geleistet, dann müssen alle Menschen gerettet werden, denn Gott kann nicht zweimal für dieselbe Sünde Strafe fordern. Oder er hat für die Sünden der Erwählten allein Genugtuung geleistet, dann ist ihre Erlösung gewiss, denn die Gerechtigkeit ist befriedigt. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Das Blut Christi ist keine unbestimmte Masse von Verdienst, die gleichmäßig über die Menschheit verteilt wurde, wobei es jedem Einzelnen überlassen bliebe, ob er seinen Anteil wirksam macht. Es ist der Kaufpreis für ein bestimmtes Volk und es hat dieses Volk tatsächlich erkauft. Wenn Christus für dich starb, dann starb er mit der vollen Absicht, dein Heil zu vollbringen, nicht es nur möglich zu machen. Und was er mit Absicht zu vollbringen starb, wird er mit Gewissheit vollenden. Pierre Viret, der Reformator der französischen Schweiz, der in Lausanne, Genf und weit darüber hinaus wirkte und von seinen Zeitgenossen der Engel der Reformation genannt wurde, hat in seinen volkstümlichen Schriften die Lehre von der Genugtuung mit einer Anschaulichkeit entfaltet, die für die romanische Reformation prägend wurde. Viret vergleicht den Sünder mit einem Schuldner, der vor seinem Gläubiger steht und nicht zu zahlen hat. Das Gesetz ist der Schuldbrief, die Gerechtigkeit fordert Bezahlung und der Kerker wartet. Christus tritt hinzu, nimmt den Schuldbrief an sich und schreibt mit seinem eigenen Blut, bezahlt am Kreuz. Der Gläubiger kann den Schuldner nicht länger belangen, nicht weil die Schuld vergessen wäre, sondern weil sie getilgt ist. Viret zog daraus eine seelsorgerliche Folgerung von unmittelbarer Kraft, wenn Christus deine Schuld vollständig bezahlt hat, dann gibt es keine Anklage mehr, die vor Gottes Gericht gegen dich erhoben werden könnte. Das Gesetz mag deine Sünden aufzählen, aber der Schuldbrief ist mit Blut durchgestrichen. Der Teufel mag dich verklagen, aber der Fall ist abgeschlossen. Dein Gewissen mag dich anklagen, aber der Richter hat dich freigesprochen. Virets Verkündigung der Genugtuung klang nicht nach einer kalten Rechtsübertragung, sondern nach der Freilassung eines Gefangenen, der das Tageslicht zum ersten Mal wieder sieht. Charles Hodge, der Theologe aus Princeton, dessen Kommentar zum Bekenntnis Generationen von Presbyterianern unterwies, unterscheidet hilfreich zwischen den beiden Erwerbungen, von denen der Abschnitt spricht. Die Versöhnung ist die Wiederherstellung des Friedens zwischen dem Sünder und Gott, das Erbe ist das Geschenk aller Vorrechte, die den Kindern Gottes zukommen. Das eine antwortet auf unser Elend, das andere auf Gottes Freigebigkeit. Das eine errettet uns von dem, was wir verdienten, das andere schenkt uns, was wir niemals hätten verdienen können. Und beides wurde durch denselben Akt erworben, denselben Gehorsam, dasselbe Opfer. Wir wurden nicht nur aus dem Gefängnis entlassen, wir wurden in das Haus des Königs gebracht und zu Miterben mit dem Prinzen eingesetzt. Hodge fügt hinzu, dass die beiden Erwerbungen zwar unterschieden, aber niemals getrennt werden dürfen. Wer die Versöhnung empfängt, empfängt auch das Erbe. Es gibt keine Vergebung ohne Kindschaft, keinen Freispruch ohne Erbrecht. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, Ruhe in der Vollständigkeit der Genugtuung Christi. Wenn Christus der Gerechtigkeit Gottes vollständig Genugtuung geleistet hat, dann bleibt nichts mehr übrig, was du zu bezahlen hättest. Dies ist der Punkt, an dem der Glaube den Kampf gegen den natürlichen Instinkt des gefallenen Herzens aufnehmen muss, das immer etwas zur eigenen Errettung beitragen will. Der römisch-katholische geht zur Beichte und leistet Buße. Der Gesetzliche mustert seinen eigenen Gehorsam und hofft, er möge ausreichen. Die geengstete Seele liegt nachts wach und geht die Verfehlungen des Tages durch in der Einbildung, durch genügend Reue sühnen zu können, was sie getan hat. Aber das Evangelium erklärt, dass die Genugtuung vollständig geleistet ist. Der Kelch des göttlichen Zorns ist bis zur Neige geleert, es bleibt kein Tropfen mehr für dich. Christus hat keine Anzahlung geleistet und dich dann mit den Raten zurückgelassen. Er hat alles bezahlt. Als er rief, es ist vollbracht, meinte er, dass die ganze Schuld getilgt, der ganze Fluch aufgehoben, das ganze Gesetz erfüllt, das ganze Werk der Erlösung vollendet war. Beleidige die Genügsamkeit Christi nicht, indem du deine eigene Buße, deine eigenen Tränen, deine eigenen Anstrengungen zur Selbstsühne dem hinzufügst, was er bereits vollbracht hat. Ruhe darin. Vertraue darauf. Lass es das Fundament sein, auf dem du unerschüttert stehst. Zweitens, erblicke die Gerechtigkeit Gottes im Kreuz und erzittere vor der Sünde. Wenn die Sünde anderer, deine Sünde, Christus zugerechnet, den Tod des ewigen Sohnes erforderte, um der göttlichen Gerechtigkeit Genugtuung zu leisten, dann ist die Sünde keine Kleinigkeit. Der Mensch, der auf Golgatha blickt und weiter mit der Sünde spielt, hat nicht verstanden, was er ansieht. Die Nägel, die Dornen, der Speer, die Finsternis, der Schrei der Gottverlassenheit, dies ist das Mess dessen, was deine Sünde verdiente. Bilde dir nicht ein, die Sünde sei eine leichte Sache, weil Christus für sie Genugtuung geleistet hat. Die Sünde ist so schwer, dass sie den Sohn Gottes zermalmte. Die Sünde ist dem Vater so anstößig, dass er sein Angesicht von seinem geliebten Sohn abwandte, als sie auf ihn gelegt wurde. Betrachte das Kreuz, bis du die Sünde hast, die es notwendig machte. Lass die Genugtuung Christi den Grund deines Friedens und zugleich den Antrieb deiner Heiligung sein. Du kannst die Sünde nicht lieben, die deinen Heiland tötete. Drittens, suche die Versöhnung mit Gott und die Versöhnung mit deinem Bruder. Das Bekenntnis erklärt, dass Christus die Versöhnung mit Gott erworben hat. Wenn Gott solche Wege ging, den Tod seines eigenen Sohnes, um mit uns versöhnt zu werden, sollten wir uns dann weigern, uns miteinander zu versöhnen? Der Apostel Paulus bittet uns eindringlich, lasst euch versöhnen mit Gott. Und er fügt hinzu, dass uns das Amt der Versöhnung gegeben ist. Der Christ, der Bitterkeit gegen einen Bruder hegt, der sich weigert, ein Unrecht zu vergeben, der einen Groll nährt, bis er zum festgesetzten Hass wird, dieser Christ lebt im Widerspruch zu dem Evangelium, das er bekennt. Dir ist eine Schuld von 10.000 Talenten vom König vergeben worden. Willst du deinen Mitknecht wegen 100 Groschen bei der Kehle packen? Lass die erkaufte Versöhnung, die vom Himmel herabfließt, aus deinem Herzen hinausfließen zu jedem, der an dir schuldig geworden ist. Die senkrechte Versöhnung, der Friede mit Gott, muss die waagrechte Versöhnung hervorbringen, den Frieden mit den Menschen. Wenn das Kreuz die Mauer der Feindschaft zwischen dir und dem Vater niedergerissen hat, dann lass es auch jede Mauer der Feindschaft zwischen dir und deinen Mitmenschen niederreißen. Viertens, lebe als Erbe, nicht als Bettler. Das Bekenntnis besteht darauf, dass Christus die Versöhnung und zugleich ein ewiges Erbe im Reich der Himmel erworben hat. Der Glaubende ist kein auf Bewährung Entlassener, aus dem Gefängnis entlassen unter dem Vorbehalt guten Betragens, in beständiger Angst, das Urteil könnte neu verhängt werden. Der Glaubende ist ein Erbe. Der Apostel Paulus schreibt, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Alles, was Christus gehört, gehört dir Kraft deiner Vereinigung mit ihm. Das Reich, die Herrlichkeit, die ewige Last der Seligkeit, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, all das ist dein, erkauft am Kreuz, gesichert durch die Auferstehung, versiegelt durch den Geist. Lebe nicht, als ob dein Stand vor Gott unsicher wäre, als ob ein einziger Fehltritt verwirken könnte, was Christus erkauft hat. Das Erbe ist unvergänglich und unbefleckt und unverwelklich, im Himmel für dich aufbewahrt. Geh durch diese Welt mit der Würde eines Erben. Lass dein Verhalten deine Bestimmung widerspiegeln. Was macht es aus, wenn die Welt dich verachtet? Du bist Erbe eines Reiches, das nicht erschüttert werden kann. Was macht es aus, wenn du jetzt wenig besitzest? Die Schätze des Himmels sind dein, und sie wurden für dich erkauft um den Preis des Blutes Gottes. Fünftens, blicke auf den ewigen Geist, der den Erwerb deiner Seele zueignet. Das Bekenntnis erinnert uns daran, dass Christus sich selbst durch den ewigen Geist geopfert hat. Derselbe Geist, der Christus in seinem Opfer trug, ist der Geist, der nun die Wohltaten dieses Opfers jedem Glaubenden zueignet. Ohne das Werk des Geistes bliebe die Genugtuung Christi dir äußerlich, wahr an sich, aber nicht wahr für dich. Der Geist vereinigt dich mit Christus. Der Geist schafft Glauben in dir. Der Geist versiegelt dich als das Angel deines Erbes. Der Geist bezeugt mit deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Vernachlässige deine Abhängigkeit vom Geist nicht. Rufe täglich zu ihm. Bitte ihn, deinem Herzen wirklich werden zu lassen, was Christus für deine Seele vollbracht hat. Die Genugtuung wurde vor 2000 Jahren auf einem Hügel vor Jerusalem geleistet, aber sie muss deinem Gewissen durch den Geist nahegebracht werden, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Das Erbe wurde auf Golgatha erkauft, aber es ist der Geist, der dich Schritt für Schritt zu seinem Besitz führt. Wandle im Geist, bete im Geist und harre auf den Geist, bis zu dem Tag, an dem der Glaube dem Schauen weicht und du in die Fülle dessen eingehst, was Christus für dich erworben hat. Sechstens, lass die Einheit des Werkes Christi dich lehren, das ganze Evangelium zu umfassen. Das Bekenntnis verbindet Genugtuung, Versöhnung und Erbe in einem einzigen Satz, und diese Verbindung ist keine zufällige. Es ist möglich, das Evangelium auf einen einzigen Punkt zu verkürzen, das Kreuz ohne die Auferstehung, die Vergebung ohne die Erneuerung, die Rechtfertigung ohne die Heiligung, die Versöhnung ohne das Erbe. Abschnitt 5 duldet solche Verkürzungen nicht. Christus hat nicht nur den Fluch getragen, er hat der Gerechtigkeit vollständig Genugtuung geleistet, und das meint seinen tätigen Gehorsam ebenso wie seinen Leidenden. Er hat nicht nur die Strafe bezahlt, er hat die Versöhnung erworben, eine lebendige, gegenwärtige Beziehung des Friedens mit Gott. Er hat nicht nur den Kerker geöffnet, er hat ein ewiges Erbe erkauft, die ganze Fülle der Seligkeit im Reich der Himmel. Nimm nicht einen Teil des Evangeliums und lass den Rest liegen. Der Glaube, der nur die Vergebung ergreift und das Erbe verschmäht, ist ein halber Glaube. Der Glaube, der die Genugtuung bejaht und die Heiligung verneint, ist ein verstümmelter Glaube. Der Glaube, der auf die Versöhnung vertraut und die Herrlichkeit nicht erwartet, ist ein kurzsichtiger Glaube. Das Bekenntnis lädt dich ein, das ganze Werk des ganzen Christus zu umfangen. Christus hat sich dir ganz gegeben. Gib dich ihm ganz. Gebet. Herr Jesus Christus, du ewiger Sohn des Vaters und einziger Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir beugen uns vor dir im Staunen über die Genugtuung, die du geleistet hast. Du hast nicht mit Gold oder Silber bezahlt, nicht mit dem Blut von Tieren, nicht mit den Tränen der Reue, sondern mit deinem eigenen kostbaren Blut, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Dein Gehorsam war vollkommen von der Krippe bis zum Grab, dein Opfer vollständig von Gethsemane bis Golgatha, und der ewige Geist, durch den du dich selbst dargebracht hast, hat deiner Gabe unendlichen Wert verliehen. Wir bekennen, dass wir zu gering von der Sünde gedacht haben. Hätten wir sie recht ermessen, wir hätten mehr gezittert. Hätten wir ihre Last gekannt, wir hätten mehr gestaunt, dass ein anderer sie trug. Vergib uns die Leichtfertigkeit, mit der wir unsere Übertretungen betrachten, als wären sie Kleinigkeiten, die eine kleine Busse zudecken könnte. Lass uns niemals auf Golgatha blicken, ohne die Gerechtigkeit zu sehen, die dort befriedigt wurde, und den Zorn, der dort getragen wurde. Und lass uns in dieser Gerechtigkeit unsere Sicherheit finden, dass kein Funke des Zornes mehr für die übrig bleibt, die in dir sind. Wir danken dir, dass die Genugtuung vollständig ist. Nichts bleibt zu bezahlen, kein Fegefeuer erwartet uns, keine Busse wird verlangt. Die Schuld ist getilgt. Der Fluch ist aufgehoben. Das Gesetz ist erfüllt. Der Richter ist unser Vater geworden, und der Gerichtssaal ist unser Zuhause. Lehre uns, in diesem vollendeten Werk zu ruhen, nicht unsere eigene Gerechtigkeit der deinen hinzuzufügen, sondern deine Gerechtigkeit als das freie Geschenk deiner Gnade zu empfangen. Wir freuen uns der Versöhnung, die du erkauft hast, dass wir, die wir einst Feinde waren und entfremdet in unseren Gedanken durch böse Werke, nun nahegebracht sind durch dein Blut. Und wir staunen über das Erbe, das ewige Reich, die unverwelkliche Krone, die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, wenn du erscheinst. Wir sind Erben Gottes, Miterben Christi, und all dies durch Erwerb, nicht durch Verdienst, durch Blut, nicht durch Werke. O ewiger Geist, durch den Christus sich selbst ohne Makel Gott dargebracht hat, komm und eigne diese erworbenen Wohltaten unseren Seelen zu. Vereinige uns enger mit Christus. Vertiefe unseren Glauben. Weite unsere Liebe. Versiegle uns unsere Kindschaft. Sei das Angelt unseres Erbes bis zum Tag der vollen Besitzergreifung. Wo wir schwach sind, sei du unsere Kraft. Wo wir zweifeln, sei du unsere Gewissheit. Wo wir müde sind, sei du unser Tröster. Gewähre uns Gnade, als solche zu leben, die mit einem Preis erkauft sind. Lass unsere Versöhnung mit dir sich auswirken in der Versöhnung untereinander. Lass unseren Stand als Erben unser Verhalten in einer vergehenden Welt prägen. Und lass die Hoffnung auf unser Erbe uns tragen durch jede Prüfung, jeden Verlust, jedes Leid, bis der Glaube dem Schauen weicht und wir den König in seiner Schönheit schauen, in dem Land, das sehr ferne ist und doch näher mit jedem Tag. Dir, o Christus, mit dem Vater und dem Heiligen Geist, sei alle Ehre und Herrlichkeit, Gewalt und Macht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.